Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runskids Podcasts. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. Die letzten Wochen waren wirklich intensiv und aufregend, denn nach dem Transgran Canaria ging es für mich direkt weiter nach Antalya. Und zwar zum Antalya-Marathon. Dort durfte ich über meine absolute Lieblingsdistanz an den Start gehen, nämlich über die 10-Kilometer-Distanz. Alle, die mich kennen und mir folgen, die wissen, dass für mich ja diese kurzen Läufe immer wirklich die schlimmsten und schmerzhaftesten sind. Aber so eine Woche nach einem Ultralauf wollte ich das Ganze dann doch eher easy angehen. Ja, und genau darum soll es in dieser Folge heute auch gehen. Denn ich spreche mit Eileen nicht nur über das Event an sich, sondern auch über Antalya als Lauf- und Sportdestination. Ich will deshalb auch jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, denn über das alles sprechen wir ja gleich noch sehr ausführlich. Und deshalb gebe ich jetzt auch ab ins Gespräch mit Eileen und mir.
Es läuft. Es läuft. Maria, un, dos, tres.
Die Baba.
Eole, ole, 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 ole.
Wir sollten, glaube ich, nur noch spät abends aufnehmen.
Ja, das ist Hirn eh schon.
Das ist Hirn schon sowieso bei mir weg. In diesem Sinne, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Merhaba, Susi.
Merhaba, Eileen.
Wie geht's dir?
Mir geht's super gut. Es ist 20.55 Uhr. Als ich Dennis gesagt habe, dass wir jetzt nochmal Podcast aufnehmen, meinte er so, oh Gott, ich bin schon voll im Schlafmodus. Und ich so, ja, ich eigentlich auch. Aber ich finde, wenn man sich dann nochmal aufrafft, dann geht's eigentlich. Also
ich habe um 6 Uhr noch bestimmt ein halbes Glas Cola getrunken. Es wird mich jetzt noch durch den Podcast tragen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wie geht's dir denn? Erzähl mal.
Alles okay?
Ui, das klang jetzt so, als wäre nicht alles okay.
Nee, es ist gerade super viel los, ganz, ganz viel Privates. Beruflich ist gerade einiges los und und zusätzlich, als ob das nicht schon alles reicht, plane ich gerade noch verschiedene sportliche DIY-Projekte. Ne, weil warum mal irgendwie einen halben Tag auf der Couch sitzen, ohne irgendwas zu planen? Deswegen bin ich da gerade ganz, ganz ordentlich am Trainieren für ein Projekt, was ich noch nicht benennen kann, weil es gerade noch nicht hundertprozentig fix ist. Das ist doof, das ist diese Anteasern sind so scheiße.
Jetzt übernimmst du mein Part. Ich teaser ja immer an und lass euch alle fallen wie eine heiße Kartoffel. Das übernimmst du jetzt.
Das übernehme ich jetzt, ja genau. Also ich bin jetzt gerade was am Vorbereiten und am Planen und trainiere hardcore dafür. Also ich habe jetzt erstmal noch Berlin Halbmarathon und High Rocks. Und für Mai plane ich tatsächlich das erste größere eigene Projekt. Sobald jetzt alles so ein bisschen steht, kann ich es auch mal verkünden und sowas. Aber ich will es nicht so früh sagen, weil dann kommen so viele Leute, die da mitreden wollen. Und nee, soll so ein bisschen stehen. Und du weißt es schon.
Ah, ja, jetzt, klick, klick, klick. Ich weiß Bescheid, ja.
Du weißt Bescheid.
Dann geht's, genau. Dann kannst du sehr lange hinauszögern.
Genug Mystery-Teasing, das hat jetzt heute keinen Platz. Darüber machen wir noch einzelne Podcast-Folgen, haben wir ja schon besprochen. Also wir quatschen auch mal über kürzere Distanzen wie Halbmarathon, kürzeren Anführungszeichen, ne, liebe Leute. Oder auch mal über alternative Sachen. Aber heute soll's um etwas anderes gehen. Und zwar meine Lieblingshobbys kombiniert, das Reisen und das Laufen oder Wettkämpfe machen. Das hast du dieses Jahr schon gemacht. Bei mir steht das hoffentlich noch irgendwann an. Und zwar bist du in die Türkei gereist. Zum Antalya-Marathon, was ich sehr geil finde. Die haben ein Wortspiel daraus gemacht aus Running und Antalya oder Run und Antalya und anderen Runtalya rausgemacht. Es ist total cheesy, aber I love it.
Ich lieb's auch. Ich find's lustig. Ja, tatsächlich. Es war mein erstes Mal in der Türkei.
Ach, nee.
Mhm. First time. Ich war noch nie in meinem Leben zuvor in der Türkei, außer, und ich sag mal so, das zählt ja, denke ich mal, nicht so, einmal Zwischenlandung, als wir, glaube ich, nach Thailand gereist sind, meine ich, dass wir in Istanbul Zwischenhalt gemacht haben.
Ach, aber dann bist du auf dem internationalen Flughafen, was ja internationales Gelände ist, also zählt nicht.
Nein, genau, geil. Zählt nicht.
Ja. Ja, dann erzähl mal, wie kam das dazu? Ich meine, du hast ja auch gerade noch La Gomera-Umrundung in den Beinen und Gran Canaria in den Beinen und dann denkst du, jo, ich reise jetzt nochmal ein bisschen durch die Gegend und laufe nochmal.
Jein. Also das stand tatsächlich gar nicht so lange fest, beziehungsweise nicht so lange fest wie zum Beispiel Gran Canaria oder so. Und das hat sich dann doch relativ spontan ergeben, dass ich eine Anfrage bekommen habe, zum Rantaya-Marathon zu reisen. Und da habe ich dann schon gesehen, dass es halt sich sehr überschneiden könnte mit Gomera, mit Gran Canaria und allem. Da war zumindest für mich schon mal klar, so ein Marathon werde ich dann nicht laufen können. Das ist nicht möglich. Und Halbmarathon auch schwierig vielleicht, weil, ja, wie gesagt, ich bin ja den Trans-Gran Canaria gelaufen, die 126 Kilometer. Und das wäre dann halt genau eine Woche später gewesen. Und von daher war das dann so, ja, ich schaue mal mehr oder weniger spontan, war aber schon auf die 10 Kilometer mehr oder weniger eingeschossen. Und ja, das war eine Zusammenarbeit gewesen mit Sun Express. Das ist die Airline, die türkische Airline, die eigentlich fast jeden nach Antalya fliegt. Also nicht nur Antalya, natürlich auch andere türkische Städte. Ich war mit meiner Mutti zusammen. Oh. Die war sozusagen meine Mitarbeiterbegleitung, kann man sagen. Ich habe ja auch dich gefragt, Aileen. Weißt ja, du, ich erinnerst
weiß.
Du ja, dich ja, noch?
Ich weiß es noch genau, dieses Wochenende.
Ja, ich ja. habe gesagt, ich brauche noch ja, tatsächlich einen Mitarbeiter, der mitreist. Und dachte so, das wäre mal eine gute Möglichkeit, so Runskits-mäßig, Podcast-mäßig, dich mitzunehmen. Weil Dennis, der steckt ja in einer heißen Phase bei seinem Arbeitgeber im SAP-Projekt und das geht jetzt in die absolute finale Runde und da war für ihn halt gar nicht möglich, irgendwie Urlaub zu nehmen oder da mitzukommen. Da ich aber halt Unterstützung gebraucht habe, hatte ich eben dich gefragt, aber du hast mir einen Korb gegeben. Du hast gesagt, nö, ich habe Besseres zu tun, mach mal ohne mich.
Also ich muss mal sagen, das entspricht hier nicht der Wahrheit, sondern es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung aus 5000 Terminen, die wie so auch alle am gleichen Wochenende.
Ja, ist aber immer
also, ich war auch noch auf einem Geburtstag eingeladen, an diesem Wochenende, wo ich denke, so jedes Wochenende sitze ich zu Hause und drehe Däumchen und dann plötzlich alles an diesem einen Wochenende. Naja, gut.
Ja, aber das ist ja immer so. Im Endeffekt war es bei mir ja auch so von wegen Gomera, Gran Canaria und danach hätte ich gern auch mich ausgeruht und wäre einfach erst zu Hause geblieben, hätte mal in Ruhe Tasche ausgepackt und so. Und dann kam das halt wenige Tage später. Und normalerweise hätte ich dann auch gesagt, könnte man dort auch verlängern können. Dann wäre ich da vielleicht auch eine Woche geblieben, um einfach gleich noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber das ging sich dann tatsächlich einfach nicht mehr aus. Genau, das hat dann einfach nicht mehr gepasst. Ne? Du konntest nicht. Dann habe ich glaube, Isa hatte ich noch gefragt. Die konnte eigentlich, konnte mir aber nicht so richtig zusagen bezüglich ihrer Arbeit. War irgendwie auch was. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sie mitgekonnt hätte. Aber meine Mutti hat sich natürlich mega gefreut, dass sie mal bei so einem Auftrag, genau so einem ja. Auftrag, sage ich mal, mit dabei war und das mal alles so miterlebt. Sie war auch angemeldet. Leider hat sie eine Fraktur im Fuß und konnte nicht laufen. Das war für sie echt blöd. Aber sie war dann trotzdem mit und wir haben halt so ein bisschen trotzdem versucht, natürlich dann so die Zeit, so gut es geht, zu nutzen. Und genau, deshalb waren wir dann zu zweit da und sind da mehr oder weniger ja, im Auftrag hingeflogen und haben da die Stadt besucht und bei dem Rantaya-Event teilgenommen.
Okay, geil. Also ich war noch nie in Antalya.
Stopp, genau. Da ja? wollte ich nämlich, ja, gutes Stichwort, ich war noch nie in Antalya. Bevor ich es wieder vergesse, wollte ich dich nämlich auch fragen, wenn du Antalya hörst, an ja. was denkst du da zuerst? Wenn jemand sagt, Aileen, unabhängig jetzt vom Laufen oder wenn ich das mit irgendeine Person aus dem Freundeskreis so sagt, ich mache Urlaub, ich fliege nach Antalya. An was würdest du da zuerst denken?
Türkei, Strand, Sonne.
All-Inclusive-Urlaub.
Ja, ja, genau. Bazaars.
AI.
Gefakten Gucci-Handtaschen. Tees, tolle Tees. Also Türkei, Tees, grandios, Gewürze, richtig geil. Das sind so. Also ich meine, ich war ja auch gerade noch in der Türkei woanders, aber das ist halt so das, was ich auch jedes Mal erlebe. Gewürze, ja. Tees, aber auch viel All-Inclusive-Urlaub. Braun, gebrannte Deutsche mit Lederhaut.
Ja, das sind wie die auf den Kanaren überwintern. Ja.
Das habe ich so ein bisschen mit der Türkei. Also Leute, das kenne ich so ein bisschen aus der Kindheit, so Leute, die immer im Sommer in die Türkei geflogen sind, irgendwie mit ihrer ganzen Family, die kamen wieder und die Frauen sahen dann halt einfach mit Mitte 20 aus wie mit Ende 40.
Da war eben das Stichwort Sonnenschutz noch nicht so hochgeschrieben. An den 90ern war ja Sonnenbaden das Ding, Solarium und alles, das war ja das, was...
Mit extra Olivenöl noch einreiben, ja, damit man es richtig braun wird. Ja,
und sich wirklich in die Mittagssonne geknallt, 12 Uhr, um wirklich alles zu tanken. Das war ja so die 90er-Jahre-Zeit tatsächlich. Mhm. Ja, aber mir geht es genauso wie dir. Bei Antalya habe ich genau an diese Sachen gedacht. So Pauschalurlaub, All-Inclusive, Hotelbunker, Strand, Sonne, Sonnenbrand, auf dem Markt irgendwelche Fake-Sachen kaufen und dann zurückkommen, aber eine gute Zeit gehabt. So, also an sowas musste ich auch denken. Hatte es sozusagen echt wenig Wissen darüber, welche Vielfalt es da gibt oder wie es da eben noch aussehen kann oder was mich da erwarten könnte. Und das ist ja eigentlich immer ganz cool, finde ich, wenn man mit wenig Erwartung reingeht, weil man ja nur genau das denkt, so Strand, Sonne, gute Laune, tralala. Und dann erlebt man vielleicht irgendwie das nochmal von einer ganz anderen Seite. Und ja, also so ging es mir dann, aber ich fand es cool, dass du es jetzt erstmal bestätigt hast, dass du genau das Gleiche denken musstest, so wie ich. Und es geht vielleicht auch vielen so, die noch nie in Antalya waren und das wirklich nur aus Erzählungen oder aus dem Fernsehen oder aus so Fernsehbeiträgen kennen, dass man da so ein gewisses Bild im Kopf hat einfach, wie das da abläuft, sage ich mal.
Ja, und wenn man Fernsehbilder sieht, sieht man ja eben entweder Strand, also was wir gerade beschrieben haben, so Luxusresorts, oder man sieht halt irgendwelche Sachen aus Istanbul dann halt, ne? Also ich finde irgendwie so, das sind so die beiden maßgeblichen Bilder eigentlich, die ich so im Kopf habe.
Ja, also ich denke auch so an türkische Riviera und an Lidl-Prospektreisen so ein bisschen.
Ja, ja, genau.
So richtig was,
aus Wasser, richtig schön alles.
Sonne, genau, relativ günstig noch. Also es ist noch was, wo man noch gut Urlaub machen kann. An sowas denke ich dann auch, so 2 Wochen abschalten.
Und Tee trinken.
Ganz gut.
Ganzen Tag Tee trinken. Wenn man überall, wenn man auf dem Markt geht, an jedem Marktstand wird man eingeladen auf eine Tasse Tee.
Ja, so. Ist geil. Ja, okay, also so viel dazu. Also das denkst du bei Antalya. Ja, wie gesagt, mir ging es genauso und ich hatte da wirklich gar keine Erwartungen so gehabt. Und das finde ich manchmal nicht so schlecht, dass man da nicht so wie in andere Städte oder Länder vielleicht reist, wo man schon so ganz viel erwartet, irgendwie denkt, oh, das wird dann richtig geil und dann ist man vielleicht enttäuscht oder so.
Oh, das liebe ich immer, wenn man mit so einer Einstellung in Urlaub fliegt. So von wegen, oder wo auch immer hin, so von wegen, hey, ich lasse alles auf mich zukommen und alles, was ich sehe, finde ich cool und toll, weil ich jetzt eben nicht schon wahnsinnig hohe Erwartungen habe, wie alles wird. Wie war es denn dann für dich, als du dann angekommen bist? Hast du dann deine braun gebrannten Lederhäute gesehen oder hast du überall Tee bekommen und Gewürze und türkisblaues Wasser und 35 Grad? Wie war das?
Die Lederhäute saßen teilweise schon im Flugzeug bei uns in der Reihe. Die waren auch alle schon gut gebräunt. Und das waren wirklich, glaube ich, so diese typischen Touristen, wie wir uns die jetzt vorstellen. Also so wirklich von wegen, die fahren dahin, 3 Wochen Urlaub im Hotel. Hat ja einer auch erzählt, ja, 3 Tage machen wir jetzt erstmal gar nichts. Der wird erstmal nur rumgelegen auf der Liege und dann wird irgendwie von Buffet zu Buffet geschlendert. Das hat er dann auch genauso erzählt. Das war dann erstmal schon so, wie man sich's vorstellt. Und was aber auch interessant war schon, auf dem Hinflug waren richtig viele Jugendliche, die so Trainingslager vom Fußball gemacht haben. Die hatten dann auch alle so einheitliche T-Shirts an.
Ja.
Und auf dem Rückflug waren nicht die gleichen, weil wir waren ja bloß 4 Tage. Das waren andere, aber auch Trainingslager-Jungs. Also scheinbar ist Antalya oder Umgebung Antalyas wahrscheinlich irgendwie auch so ein Trainingslager-Ding für Fußballjungs. Also da waren richtig viele. Ja, dann natürlich einheimische, ganz normale Touristen, aber eben auch, wie gesagt, die Pauschaltouristen waren dann schon auch da. Die waren auch echt alle richtig lustig. Die waren schon richtig gut drauf. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass jetzt losgeht. Und was einem natürlich dann schon auffällt, wenn man hinfliegt, und man kommt dann so im Landeanflug schon auf Antalya zu, dass man natürlich dann schon dieses krasse Gebirge und diese vielen Berge sieht. Und das ist natürlich erstmal was, womit man jetzt nicht so rechnet, wenn man eben Sandstrand und Meer vor Augen hat. Und meine ich dann auch schon zu meiner Mutter, so krass, guck mal, wie weit das auch geht und wie viel Schnee da liegt. Und dann hast du aber auch gesehen, dass wir immer tiefer kamen und eigentlich halt schon fast da sind. Und das war dann schon so, wo man das erste Mal gemerkt hat, okay, das ist halt hier viel, viel mehr als nur Sonne, Strand und türkisblaues Meer.
Ja, also wie nah sind denn so die Berge an einem Strand? Also könnte man rein theoretisch vom Schneegipfel ins Meer laufen?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber unser Fotograf, über den reden wir vielleicht ja gleich auch nochmal, weil der auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, wichtige Rolle gespielt hat, aber der hat uns, der hat uns halt einiges gezeigt und auch ein bisschen was erzählt. Der meinte schon, dass man, gerade wenn man in diesem Skigebiet ist, dann gibt es ja eins, das ist so ungefähr 50 Kilometer auch von Antalya und dann gibt es auch noch so eine Gondel, die hochfährt. Wenn man da halt Ski fährt, guckst du halt da auf das Meer und rein theoretisch kannst du eben runterfahren und dann kannst du halt runterfahren mit dem Auto und ans Meer gehen. Also du kannst jetzt nicht, so wie du das vorstellst, mit Skiern direkt ins Wasser oder so, aber es ist schon alles sehr, sagen wir, alles sehr beisammen.
Sehr, sehr nah und sehr kompakt und sehr praktisch für so vielfältige oder vielseitige SportlerInnen, wie du es auch bist, ne?
Ja, voll. Also ich war ja wirklich, auch in meiner Insta-Story habe ich so eine Umfrage gemacht, als wir da hingeflogen sind, irgendwie, was die Leute mit Antalya eben auch verbinden. So das Gleiche, was ich jetzt ein bisschen mit dir gemacht habe, an was denkst du da? Und da war, habe ich dann auch geschrieben, so Skifahren und so. Und da waren eben auch ganz viele so, Skifahren? Das wäre so das Allerletzte, woran ich bei Antalya gedacht hätte. Und das war halt cool, weil du kannst wirklich mega viel machen. Und das wurde einem da schon mal bewusst beim Landeanflug, weil man gesehen hat, okay, Berge, da weiß man schon mal, da gibt es viele Möglichkeiten. Schnee heißt auch irgendwie Skigebiet. Dann aber auch Baden und dieses klassische, ja, Strandleben sozusagen. Mhm. Also da hat man das schon erstmal gemerkt und da dachte ich schon so, oh cool, das könnte interessant werden. Mal sehen, was da noch so jetzt uns hier erwartet in den Tagen.
Wie warm war es denn dann, wenn da noch Schnee auf den Bergen lag unten bei dir?
Naja, die Berge sind ja auch schon ein bisschen höher, ne? Also die Berge, keine Ahnung, die wir da gesehen haben, also die man direkt so auf, an dieser Kulisse sieht von Antalya. Mhm. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich meine, die meinten auch so, das ist so 1,8 bis 2,2 vielleicht so in der Range. Also ein bisschen wie hier bei uns in Kochel, ne, so Herzogstand und so, das ist ja auch so 1,8 und da haben wir ja auch Schnee. So, so warm war es tatsächlich gar nicht. Wir hatten so um die 18 Grad, also es war nicht heiß, es ist halt ja auch Winter da, 18 Grad und abends musstest du auch schon, war schon lange Hose und Jacke. Aber am Tag war es halt super geil. Also in der Sonne bist du natürlich schon mit T-Shirt und kurze Hose hättest du auch anziehen können, musstest halt ab und zu mal eine Jacke drüber ziehen. Was spannend war, dass es ab Nachmittag, so gegen 16 Uhr, hat es immer zugezogen und wurde dann auch wirklich schlagartig kühler. Das war irgendwie jeden Tag so, das war spannend. Aber halt klimamäßig richtig angenehm, weil du halt dich gut aufhalten kannst da, es ist nicht zu heiß und es weht so eine leichte Brise, wenn du unten am Strand langläufst. Ist schon angenehm.
Okay. Wie war das denn für dich dann vor Ort zu sein? Weil ich finde, Türkei hat auch nochmal eine ganz andere Mentalität. Natürlich ist ein anderes Land, hat eine andere Kultur. Wie war es für dich denn dann wirklich dann vor Ort zu sein, jetzt mal abgesehen von Temperaturen?
Also das merkt man relativ schnell, dass die Menschen schon sehr offen sind, sehr freundlich. Alle auch so super gepflegt aussehen. Die legen ja wirklich viel Wert auch so auf ihr Äußeres. Siehst du einfach so ganz, ja, einfach gepflegte Menschen so. Und sehr nett, sehr freundlich. Viele können natürlich auch Deutsch. Oder ja, so ein
das paar hat mich damals auch sehr überrascht.
Ja, am Flughafen natürlich direkt gleich so, ja, wir haben auf Englisch und er direkt auf Deutsch geantwortet und so.
Das ist mir auch passiert.
Ja, also zumindest da am Flughafen war es schon auffällig, dass die schon in der, sag ich mal, in dieser Flughafenwelt und so mit Taxi, Bus, Transfer und so, da konnten die schon ganz gut Deutsch. Ja, und die konnten auch teilweise sehr gut Englisch, wobei unser Fotograf, den wir dann da hatten, meinte, dass, weil ich gesagt habe, ich habe ja das Gefühl, ihr könnt alle richtig gut Englisch, weil mit, egal mit wem ich gesprochen habe, die Person konnte Englisch. Und er hat gesagt, nee, das ist tatsächlich nicht so die Regel. Ich habe wahrscheinlich, klar, wenn du da im Hotel bist oder Restaurant oder da in dieser Marathonmesse, da sind die natürlich fit. Und er meinte, das ist jetzt nicht so mega typisch, dass jetzt alle, wie zum Beispiel in Skandinavien, können ja alle irgendwie super gut Englisch, weil die auch ein englisches Fernsehen haben und so. Ja, ich meine, er ist jetzt eben nicht der Standard, aber was ich eben so erlebt hatte, war Englisch super, Deutsch eben teilweise. Das merkst du halt schon. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, das sind jetzt nur Deutsche, sondern wir haben da eigentlich die ganze Zeit irgendwie gar niemand so Deutsches wahrgenommen. Also so bewusst, so nicht wie in Kanaren, wo du dann irgendwie in der Eisdiele sitzt und am Tisch neben dir sprechen sie Deutsch und am anderen Tisch sprechen sie auch Deutsch. Sowas hatten wir jetzt nicht. Okay. Aber man muss auch wirklich sagen, wir waren ja jetzt keine 2 Wochen und haben jetzt irgendwie da jeden Tag krass die Aktivitäten gemacht. Deshalb ist das vielleicht jetzt auch nicht, ja, was man so pauschal sagen kann. Ja, genau. Aber so, was wir halt in der Zeit wahrgenommen haben, so war es. Und die Leute, wie gesagt, richtig nett, zuvorkommend, hilfsbereit. Und da hat man schon gemerkt, ja, auch hier eben gutes Klima, Sonne. Es gibt ja 3000 Sonnenstunden im Jahr in Antalya. Das ist ja...
Wie viel hat Deutschland?
Gut, das kannst du mal googeln gerade. Weil
das mache ich jetzt mal. Du redest, ich google.
Und hat unser Fotografenkumpel dann auch gesagt, dass hier schon eben viel Sonne ist. Aber es gibt wohl auch Zeiten, da gehst du früh raus und du weißt nicht, wird es heute noch regnen oder nicht, weil es dann immer mal wieder umschwingt. Also Sonne, Regen, Sonne, Regen. Und da habe ich so zu ihm gesagt, so welcome to my life in Deutschland, weil in Deutschland ist das auch im Frühling, Herbst ja ganz normal, dass du rausgehst noch mit einer Daunenjacke, weil es früh 2 Grad hat und am Tag ganz plötzlich 22 Grad. Mhm. Also so dieses An- und Ausziehen, das, so Stichwort Übergangsjacke, das kennen wir ja das kennen wir ja in Deutschland richtig gut, oder? Da meint er so, ja, das haben die halt ab und zu mal. Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, so krass ist das bei euch eben nicht. Aber ja, er hat gesagt, es ist schon krass, dass die so viel Sonne haben. Ja, hau raus. Na,
also im Jahr 2023 schien die Sonne im Durchschnitt rund 1764 Stunden. Also einfach mal so locker 1200 noch was weniger an Stunden pro Jahr.
Ja, ich denke, dass vor allem die Wintermonate da halt reinhauen bei uns. Im Sommer haben wir ja mittlerweile auch viel Sonne, aber im Winter ist es natürlich hier auch jetzt, die letzten Tage, wo ich hier
wir
war,
sind auch um einiges grau. Nördlicher einfach, ne?
Ja.
Und aber grau nur halt. So als Vergleich.
Okay.
Ja.
Ja, genau. So ist es. 3000 Sonnenstunden versus 1700.
Ist ein minimaler Unterschied, der sich vielleicht auch in dem Gemüt der meisten Menschen widerspiegelt. Also du bist super gut angekommen, warst unglaublich positiv überrascht. Was hast du denn als erstes gemacht? Erstmal Bib abgeholt und natürlich, woher kommt jetzt dieser mysteriöse Fotograf, der auch gleichzeitig euch noch Sachen erzählt und Reiseführer spielt?
Ja, das war ein Jackpot auf jeden Fall, der ja. Fotograf, weil, wie gesagt, das war ja, wir waren ja im Auftrag sozusagen vor Ort. Ich hatte schon so das Bedenken, die Bedenken, dass wenn wir da jetzt eben nur diese kurze Zeit sind, wie kriege ich jetzt irgendwie, sag ich mal, gute Fotos und sowas hin, weil ich hatte ja meine Mutti dabei, aber die ist natürlich jetzt kein Fotograf und die hat auch das Equipment nicht. Und ich dachte, dass wir natürlich auch so das Beste da rausholen aus dieser Zeit und einfach das Beste auch erleben. Wäre es halt cool, wenn wir einen Fotografen haben. Eigentlich wollte ich den bloß für den Marathontag tatsächlich. Also ich wollte eigentlich nur jemanden, der mich am Marathontag so ein bisschen begleitet, zum Start hingehen, Warm-up, dann während des Laufs vielleicht an der Strecke und dann halt am Ende nochmal so mit Medaille und so. Und dann hat sich aber tatsächlich uns das so rausgestellt, dass er voll Bock hatte, uns auch ganz viel zu zeigen und uns so coole Spots einfach näher zu bringen. Und dann hat sich das so ergeben, dass er tatsächlich eigentlich die ganzen 2 Tage mit uns so mehr oder weniger unterwegs war. Der hat sozusagen auch für uns wie das Taxi gemacht, weil er ja dann gesagt hat, ein Auto und hat gesagt, ja, weil ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall mal Trailrunning machen und mal da laufen, kannst du mir da was zeigen und so. Und dann konnte der uns da halt hinfahren zu Spots, die wir alleine wahrscheinlich halt nie so gefunden hätten oder nur mit viel Suchen. Und das hätte natürlich wieder Zeit gekostet. Und ich hatte den wirklich ganz klassisch über Instagram gefunden. Also ich hatte geguckt, wie man es dann halt so macht, erst bei Rantaya Marathon auf der Insta-Seite und dann nochmal beim Rantaya Ultra auf der Insta-Seite habe ich mir einfach die Bilder angeguckt und oft sind die Fotografen dort ja verlinkt, wenn die irgendwie da das begleitet haben.
Einfach über Instagram angeschrieben?
Ja, also wie gesagt, ich habe den dann, also ihn nicht ganz, sondern das war dann so ein bisschen, ja, über 2 Ecken habe ich halt einen Fotograf gefunden, der diesen Ultra begleitet hat und habe den einfach mal angeschrieben, ob er zufällig an dem Wochenende da ist. Der war auch da, der ist aber selber mitgelaufen. Und da konnte er natürlich keine Fotos machen. Und er hat mir dann den Kontakt von dem anderen Fotografen gegeben und hat gesagt, hier, das ist ein Kumpel von mir und der macht das so hobbymäßig, weil der eigentlich was anderes macht und vielleicht hat er ja Zeit. Und dann habe ich den angeschrieben und der war gleich, und das meinte ich eben auch so mit so nett und so offen, so war er eben auch. Er war halt gleich so, hat uns irgendwie dann auch gleich was zu essen irgendwie mitgebracht von der Tankstelle und hat gesagt, ja, habt ihr Hunger, soll ich irgendwo hinfahren? Also eigentlich hat er die Aufgabe eines wie so ein Reiseführers übernommen und gar nicht nur von einem Fotografen.
Ja,
und
ja.
Das war natürlich für uns auch so genial, weil an so viele Ecken wären wir ja gar nicht gekommen in der Zeit. Ja, so bin ich mit dem zusammengekommen tatsächlich und der stand dann auch wirklich pünktlich zur BIP-Nummer-Abholung da. Der war dann mit seinem Auto direkt da, gesagt, komm, wir fahren dahin und wo willst du nochmal laufen und was soll ich dir zeigen und so. Also es war richtig gut. Ja, so kam das dann mit dem.
Wie also, geil, manchmal ist das Internet einfach ein großartiger Ort.
Ja, tatsächlich habe ich wieder gemerkt, dass das natürlich dadurch alles viel schneller ging, viel leichter. Ja. Und wir dadurch einfach viel mehr in der Zeit sehen konnten. Das hätten wir ja alleine nie hingekriegt, weil wir hatten ja keinen Mietwagen oder so. Hätten natürlich vieles irgendwie mit Taxi machen müssen. Da weiß ja jeder, musst du das Taxi erst rufen. Dann ne, fährt Wahnsinn. Das natürlich auch. Genau, und es fährt dich ja auch nicht so rum. Also du sagst halt, du willst jetzt zu diesem Punkt zum Beispiel und dann fährt er weg. Oder du mietest dir halt eins für den ganzen Tag, was natürlich auch dann eine Kostenfrage ist. Muss man ja auch alles mit bedenken. Und mit ihm war das natürlich super spontan. So einfach, ja, auch meinte ich so, ja, willst du irgendwie nochmal einen Kaffee, bevor wir dann irgendwie hier nochmal uns was angucken? Und dann meinte er so, ja, hier Starbucks. Und dann habe ich mir dann noch so eine Starbucks-Tasse gekauft, die ich dann immer kaufe aus den Städten.
Und nein, du bist so eine Tassensammlerin?
Eigentlich nicht, aber tatsächlich hat sich, also nicht so krass, es gibt ja manche, die haben dann 1000 Tassen, aber
ja, ja.
Tatsächlich hat sich das irgendwann so ergeben, als wir mal, ich weiß nicht mehr, wo Boston oder so waren, wo ich so wusste, da komme ich wahrscheinlich so schnell in meinem Leben eben gar nicht mehr hin. Ich weiß immer nicht, was soll ich mir da mitbringen? So. Und ich finde so eine Tasse, die Tasse war natürlich auch richtig geil, weil das einfach die hat eine gute Größe, diese Starbucks-Tasse. Und damals hatten die auch noch dieses alte Design. Und das war mega schön. Und mittlerweile haben sie ja ein neues. Also das ist jetzt auch schon, haben jetzt auch schon 5 Jahre oder so. aber tatsächlich hat sich dann doch jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass wenn ich wo bin, also ich gehe nicht gezielt, ich muss mir jetzt eine Tasse kaufen. Aber
muss es eine Starbucks-Tasse sein oder kann es einfach eine Tasse von einem Ort sein?
Nee, wenn, dann kaufe ich schon die Starbucks-Tasse, weil die finde ich auch als Tasse am schönsten tatsächlich. Die hat eine perfekte Größe. Also sowohl für Tee als auch Cappuccino oder so, finde ich einfach mega cool. Wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich schon einige. Also ich müsste es mal zählen, vielleicht für die nächste Podcast-Folge kann ich mal sagen, wie viel wir mittlerweile haben. Ich hole mir dann auch sonst gar nichts, wenn ich in so Städten oder Ländern bin. Da hole ich mir dann wirklich bloß diese eine Tasse und gut ist. Und dann habe ich mir tatsächlich auch so eine Hantaya-Tasse gekauft, die aber auch richtig schön aussah. Also die
garantiert schönste Tasse.
Man muss sagen, Tokio-Marathon, ärgere ich mich bis heute, standen wir vor diesen Starbucks-Tassen und ich habe mir keine Tokio-Tasse gekauft, weil die mir nicht so gefallen hat. Aber mittlerweile denke ich mir so, schon ein bisschen schade, dass ich keine Tokio-Tasse habe, weil das ist halt wirklich auch was, da kommst du wirklich nicht so schnell mehr hin, wie vielleicht nach Antalya, muss man halt mal so realistisch sein. Und deshalb bin ich jetzt, glaube ich, auf dem Trichter, dass ich dann immer so eine Tasse einpacke.
Lustig, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ja.
Ich würde mich nicht als so ein Starbucks-Tassensammler eigentlich bezeichnen, weil wir da irgendwie so reingeschlittert sind, weil uns mal jemand auch eine mitgebracht hat. Ich glaube, so ging das los. Und dann habe ich zu Dennis gemeint, aber eigentlich ist das irgendwie total doof, weil wir waren ja gar nicht in Whistler oder was das für eine Tasse
ist. Ja, das kenne ich.
Ich will auch nicht, dass mir jemand eine mitbringt. Also wenn, dann will ich die selber kaufen. Bin aber auch nicht, dass ich sage, ich muss jetzt dahin und die kaufen, sondern wären wir nicht an diesen Starbucks gefahren, hätte ich jetzt auch keine und es wäre auch okay. Aber so hat sie es irgendwie angeboten. Und man muss halt sagen, dass der Preis für die Tasse natürlich auch viel günstiger war als die Tassen, die du in Valencia oder in London oder so kaufen kannst, weil natürlich allgemein Antalya einfach günstiger ist. Also auch die Preise im Starbucks, beim Essen gehen, kann schon verstehen, dass die Leute da einfach Urlaub machen, weil es von den Ausgaben echt überschaubar ist und man halt dann eine gute Zeit trotzdem hat. Ne? Man kann viel essen gehen und ich habe mit der Mutz, also mit meiner Mutti, in so einem relativ guten Schuppen, sage ich mal, also das war so ein ganz großer, es hieß glaube ich Fresh Garden oder so, kann man sich vorstellen, war das auch irgendwie so ein großer Garten, so ganz grün und so, war richtig schön gemacht. Da gab es eben auch mal vegetarische und vegane Varianten und da hab ich für eine Falafel Bowl eine richtig große mit ganz viel Zeug, nämlich auch so mit Nüssen, Datteln und so richtig viel seidiges Zeug. Meine Mutti hatte einen Wrap mit Pommes, dann hatten wir jeder noch einen Chai-Tee, dann hatten wir jeder noch eine Cola, wird 13 Euro bezahlt.
Oha.
Ja, und in
München. Aber da muss es ja auch einen großen Unterschied geben. Also als ich jetzt vor einem Monat in Istanbul war, fand ich es jetzt eigentlich preislich nicht viel anders.
Ja, also da war schon tatsächlich günstig. Wir haben auch bei dem Starbucks mit dieser Tasse, ich glaube, die Tasse kostet hier mittlerweile schon fast 20 Euro. Die hat mal früher so 14, 15 gekostet.
Ja.
Wir haben halt mit, irgendwie jeder hatte einen Kaffee oder nicht nur einen Kaffee, sondern auch so Latte Macchiato oder Cappuccino, also auch so ein bisschen fancy, ne? Und dann hatten wir irgendwie noch jeder einen Cookie und also noch auch ein bisschen Essen und die Tasse. Und ich hatte keine 20 Euro bezahlt. Also alleine würdest du ja hier in Deutschland schon für 3 Getränke über 20 Euro wahrscheinlich zahlen oder 18. Ja. Ne? Das kostet ja immer so 6, 7 Euro. Und da habe ich mich schon gewundert, als ich das bezahlt habe, dachte ich so, was? Das ist aber günstig. Deshalb habe ich mich noch mehr über die Tasse gefreut. Weil ich dachte, das war voll der Deal. Und die sieht schön aus. Ja, jetzt sind wir irgendwie voll abgekommen, aber ja, ich bin mal gespannt, ob jemand, könnt gerne mal in die Spotify-Kommentare schreiben oder so, ob es hier noch jemanden gibt, der diese Starbucks-Tassen mehr oder weniger sammelt.
Oder die Hardrock-Café-T-Shirts, was gibt's noch?
Ja.
Was gerne gesammelt wird, Starbucks-Tassen,
Hardrock-T-Shirts? I love New York, I love, das ist aber auch
Kühlschrank-Magneten?
Ja. Klassiker.
Aus dem Team gehöre ich ja, dank meines Sohnes. Ich hätte mir das Ding ja auch nicht selber geholt, aber er steht da so drauf, wenn ich ihm so einen Kühlschrankmagnet mitbringe. Deswegen haben wir jetzt auch schon irgendwie 15 oder so. Was gibt's noch so? Ich glaube, es sind so die Klassiker, ne? Also Starbucks-Tassen, Hardrock-Café-T-Shirts, Kühlschrankmagnete. Richtig schicken Dinger, die man unbedingt zum Überleben braucht. So, ich würde ganz gerne noch mal einen anderen Stichpunkt aufgreifen, den du vorhin genannt hast. Du sagtest, du würdest noch gerne Trailrunning machen in Antalya und dein Fotograf, / Guide, hätte dir noch was gezeigt? Also du bist nicht nur die 10 Kilometer gelaufen, sondern du hast auch noch mal Freestyle.
Ja, was man dann halt so macht, so Morning Run vom Hotel und so kleine Läufe halt, das ist ja nichts Großes. Ja, also ich kann hier überhaupt nicht mehr sagen, wie das da hieß, wie diese Trails hießen oder diese Berge. Ich habe wirklich keine Ahnung. Er hat uns einfach irgendwo hingefahren, so ungefähr, hat uns da ausgesetzt. Da haben wir halt richtig schöne Ecken nochmal gesehen, wo du niemals gedacht hättest, dass das Antalya ist. Also da hattest du wirklich Wasserfälle, Kletterwände, da waren richtig viele, die geklettert sind. Da meinte er auch so, das ist hier ein Hotspot. Der selbst war auch ein Kletterer, der Fotograf, also der hat das auch viel gemacht. Und Klettern, Wandern, Trailrunning, das fand ich spannend. Das hat mir dann später noch einer an der Messe erzählt. Was da nicht so gut ist, wo er meinte, da könnte eben noch das ausbaufähig und es wird auch mehr Leute anziehen. Diese Wanderwege, Trails, die sind nicht so ausgeschildert und haben nicht so eine Infrastruktur, wie es zum Beispiel bei uns hier der Fall ist. Also er meinte auch, ja, du findest da schon was, auch wenn du das googelst, aber das ist alles relativ wenig noch für das, was es da eigentlich um Antalya herum gibt, an Trails und an Möglichkeiten, ist es noch relativ wenig, weil das eben, du hast da nicht so ein Schild, meinte er, wo steht, Gipfel so und so noch 3 Stunden, so wie du das bei uns hast. Ja?
Und da musst du nur den Punkten folgen, ne?
Das ist ja er meinte, das eingängig. Das wäre nicht so ausgebaut. Ich jetzt eben, habe ich keine Erfahrung, wie das ist, weil es gibt ja auch zum Beispiel diesen Lykischen Weg. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Das ist einer der so bekanntesten Fernwanderwege der Welt. Der geht bis Antalya, der ist, glaube ich, über 500 Kilometer lang, also Fernwanderweg halt. Und der geht, glaube ich, die meiste Zeit so auch an der Küste lang, aber halt schon Trail, ne? Also hat auch Höhenmeter und so. Und ich denke mir mal, ohne das jetzt wirklich zu wissen, aber könnt ihr mir vorstellen, dass das halt schon irgendwie ausgeschildert und markiert ist auf irgendeine Art und Weise, weil das auch wirklich viele Leute machen. Genau, und der kommt da auch raus. Also der ist wohl sehr bekannt und auch sehr beliebt. Das ist halt so ein Highlight da auch an der Strecke. Genauso wie, da gibt es ganz viele Seen, ganz viele Wasserfälle. Das konnten wir alles gar nicht uns angucken. Da muss man dann auch noch tiefer, sage ich mal, in dieses Taurusgebirge dann reinfahren. Aber da kann man richtig viel erleben. Und es gibt ja auch diesen Antalya Ultra, der ist im Dezember. Und da sind wir auch mal so ein Teilstück, sind wir so gefahren. Da meinte er, hier geht auch der Ultra lang. Ich so, ach krass, sehr cool. Und der geht auch zumindest
schon mal merken.
Ja, der geht auch so hoch, wo du auch mal durch Schnee läufst zum Beispiel. Also klar, es ist natürlich dann auch Dezember, ne? Ist natürlich auch Winter da. Und die meinten dann auch, dass das tatsächlich oben dann auch wirklich kalt werden kann. Also klar, wenn da Schnee liegt, ne, kann man sich vorstellen. Aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was man so im Kopf hätte, wenn man an Antalya Ultra denkt. Da würde man nicht zwangsläufig dran denken, ich brauche jetzt vielleicht noch eine dicke Jacke und es schneit oder so. Und das ist aber das so. Und das ist halt das Coole, dass es so vielseitig ist und dass du da so viel machen kannst. Und das ist eben nicht nur Wandern, Trailen, das ist vor allem eben auch Klettern, Wasserrafting, natürlich durch diese ganzen Wasserfälle und Seen und was es da alles gibt. Also es ist wirklich, und Paragliding ist da auch so ein Ding, weil es natürlich an der Küste von Antalya auch sehr windig ist, haben wir auch einige gesehen. Also man kann einfach richtig viel machen.
Geil. Richtig Bock gerade, so Outdoor und gutes Wetter. Ich glaube, es ist so. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen Richtung Lauf. Du hast gerade schon die Expo angesprochen, nimm es doch mal mit. Einfach, ist es eine Expo, wie eine Expo ist? Ist da irgendwas Besonderes? Gibt es da türkische Tänze, Tee?
Nee, tatsächlich gar nicht so. Aber doch, ein was gab, also doch, gab es schon. Also, was ich halt cool.
Aber keine Expo.
Nee, doch, es gab eine Expo, was richtig cool war. Das hat meine Mutti auch immer gesagt, was sie so cool fand, das war eben alles draußen. Und das ist einfach ein anderes Gefühl, das ist ein anderer Vibe, wenn du dann draußen dich einfach mal hinsetzen kannst. Das ist ja so ein bisschen wie wenn du ein Trail-Event mitmachst, das sind ja die Expos auch meistens draußen, so, weil es ja im Sommer. Und das ist einfach ein anderes Gefühl, das macht einfach mehr her. Und so war das auch. Das ist halt in dieser Glaspyramide in Antalya, das ist auch echt ein schönes Gebäude. Da haben die dann auch so die Fahnen aufgestellt und so einen Bogen, also alles ganz klassisch. Mhm. Und in der Glaspyramide war dann die Abholung, also da hast du nur die Stadtnummer bekommen und dein Starterbeutel. Und da waren dann eben, gab es einen Rucksack, T-Shirt. Also es gab für den Preis, was das da kostet, irgendwie, ich glaube 40 Euro der Marathon oder so, hast du halt richtig viel bekommen. Und der Rucksack zum Beispiel, der hatte auch eine richtig gute Qualität. Der hatte sogar Taschen am Rand und so Schubfächer nochmal für Getränke. Also es war jetzt nicht so ein Billo-Ding. T-Shirt gab es noch. Ja, wie immer so ein paar Flyer, dann noch irgendwie, weiß ich nicht mehr, noch irgendwas anderes war da noch drin. Also jetzt nicht viel, aber das hat gereicht. Und genau, das war alles in der Glaspyramide. Draußen war dann quasi dieses Expo-Gelände. Und da hatten sie auch eine richtig große Bühne aufgebaut. Da war auch dann Liveband und da ging es auch richtig ab. Also da war auch wirklich gute Unterhaltung. Und dann gab es da, ich glaube, einen ganz großen Essex-Stand, weil Essex der Hauptsponsor ist. Da gab es dann natürlich dementsprechend auch diese ganzen Schuhe und Klamotten.
Klar, und übliches.
Sonst aber eher wenig. Also das war, glaube ich, der einzige Klamottenstand. Dann gab es noch einen Garmin-Stand. Die hatten dann auch Garmin mit jemand anderem zusammen, weil da hingen noch so ein paar Trailwesten und so, aber alles eher so klein. Dann so ein Proteinshake-Stand, ein Riegelstand, ja, okay. Klassiker. Dann so eine Art, so ein paar, sage ich mal in Anführungszeichen, Fressbuden. Da gab es so wie immer so Chai-Tee, dann war da auch die Pasta-Party, die haben wir aber verpasst, weil wir da dann unterwegs waren und halt ein bisschen was uns angeguckt haben. Aber die gehörte da auch mit dazu und dann...
War auch inkludiert in die BIP-Registration-Fee.
Ja, genau. Das war auch mit dabei. Und was dann wirklich cool war, dass man eben, ja, da auch eben so Chai-Tee sich wieder bestellen konnte für 70 Cent oder so, das ist ja auch mega günstig, dieser Tee. Und dann gab es nochmal so einen Stand, da wussten wir gar nicht so richtig, was es da eigentlich gibt, aber da gab es so eine Glaskugel oder halt so ein, also wie so ein Kuch, so eine Kuchenform, wo so eine Glaskugel drüber war. Und da lagen so ein paar runde, sahen aus wie so Hefeklöße-Teile drin. Und meine Mutti und ich, wir lieben Hefeklöße. Das ist unser Lieblingsessen. Hefeklöße mit Blaubeeren schon immer als Kind immer gegessen. Und ich sehe das halt, ich so, Mutz, guck mal, das sind doch Hefeklöße oder so. Wollen wir uns da mal einen holen? Weil ich probiere halt voll gern Sachen in anderen Ländern, solange das natürlich ohne Fleisch ist. Ich esse auch ja eigentlich alles. Also ich bin ja so nicht so ganz pingelig und habe da auch nicht so Angst vor und denke, ach komm, was soll's. Ja, da musste ich erstmal klären, ist das irgendwie vegetarisch, ist da kein Fleisch drin und so. Alles geklärt, hat gepasst. Und dann hat er uns versucht, das zu erklären, was das ist. Und ich so, also Mutz, ich habe jetzt kein Wort verstanden. Er hat auch gesagt, wie das Ding hieß. Ich so, ich habe immer noch nichts verstanden. Aber ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein Hefekloß. Habe mich natürlich auch schon so eingestellt auf so einen weichen Hefekloß.
Ja, ja. Und auf was Süßes, Saftiges, ja.
Und habe gesagt, das sieht so aus, als wäre da so Pflaumenmus drin oder Pflaumenmarmelade. Irgendwie sowas in die Richtung. Und also eigentlich so ähnlich wie diese Germknödel zum Beispiel hier auch in Österreich, wenn die dann so mit Pflaumenmus gefüllt sind. So bisher habe ich mir das vorgestellt. Dann haben wir einen gekauft, wollten uns das teilen. Und dann war das Izmir Bomba, so heißt das Ding, ist kein Hefekloß, sieht aber von außen so aus, ist einfach nur eine komplette Schokobombe. Es schmeckt ein bisschen wie, tatsächlich wie Nutella, ist es aber nicht, eher so wie dunkle Nutella. Und um diese Schokobombe sozusagen ist einfach nur so eine ganz dünne Schicht ich sag mal, es ist wie Teig oder so wahrscheinlich.
Ja, ja. Und damit der irgendwie die Schokolade zusammenhält.
Ja, und der Fotograf hat dann noch so gewitzelt und hat gesagt, ja, das ist eigentlich auch nur, damit man sich die Hände nicht schmutzig macht an der Schokolade so ungefähr. Es ist einfach nur so einmal drum. Es schmeckt richtig geil, es ist aber natürlich zuckersüß. Es ist die übelste Bombe, weil du musst dir vorstellen, du hast, ihr stellt euch
jetzt alle... Ist das auch so groß wie so ein Germknödel, also so
Handflächen? Nee, also Germknödel ist ja riesig, aber ich sag mal, stellt euch so ein... Naja, die meinten auch, also der Fotograf meinte, wo er das gesehen hat später, weil ich habe es ihm dann nochmal gezeigt, hat gesagt, ja, das ist schon eher ein größerer, ist eine größere Izmir-Bombe, die sind sonst ein Ticken kleiner. Aber ich würde schon sagen, so die Handfläche füllt es schon aus. Also hier nur diese, ohne die Finger, so diese.
Ja, ja, das nennt man Handfläche.
Hm? Genau, nur das. So würde ich schon sagen. Und dann, wir haben uns das Ding ja geteilt und es war halt tatsächlich so, dass wir danach den ganzen Tag gar keinen Bock mehr auf Süßes hatten, weil wir dann erstmal wirklich finito damit waren. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie lecker und es ist auf jeden Fall so ein Ding da auch, dieses Izmir-Bomber. Oder Izmir heißt es manchmal, oder nur Bomber. Das war dann so unser Highlight da auf der Messe.
Genau, 3000 Kilokalorien auf 3 Quadratzentimeter.
Aber geil, also geschmeckt hat es natürlich schon auch. Und ich meine, ich bin ja voll das Süßmaul. Schon sehr viel Schokolade.
Okay, gut. Also, du bist ja die 10 Kilometer da gelaufen. Ist sie am gleichen Tag stattgefunden wie der Marathon? Oder ist das, manchmal ist es ja auch so, dass irgendwie samstags 10 sind und sonntags die ganzen, ist der Marathon. Wie war das dort?
Also, es war alles an einem Tag und der Marathon ging als erstes los, dann der Halbmarathon und dann die 10 Kilometer.
Okay. Welche Uhrzeit ist das? Ist das so ein früher Start? Fangen die alle irgendwie
Marathon um 9.
Okay.
Halbmarathon 9.15 Uhr und 10 Kilometer 9.45 Uhr. Also geht voll, alles relativ
voll zack, human. Zack,
zack. Ja, ist alles relativ human und es sind ja auch eben nicht so viele Läufer. Das ist jetzt eben nicht Berlin-Marathon oder so. Ich glaube, insgesamt waren es so knapp 10.000 und ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich auch die 10 Kilometer gelaufen. Würde ich mal so vom Gefühl sagen.
Cool, okay, gut. Dann hast du mitgekriegt, wie die Marathonis gestartet sind? Wie war da wieder Race Day? Weil ich denke mal, groß vorbereitet hast du dich jetzt wahrscheinlich nicht oder bist du noch mal am Tag vorher deine 10 Kilometer Race Pace gelaufen, um dich einzugrooven?
Nee, ich war ja am Vortag wirklich, waren wir ja viel unterwegs, haben uns ja auch viel angeguckt und so. Ja, den Start vom Marathon habe ich gar nicht gesehen, weil ich dann, keine Ahnung, das ging irgendwie sich nicht aus oder so. Wir waren dann noch beim Warm-up und so, haben so ein bisschen diese ganzen Sachen damit gemacht. Das ist halt alles relativ entspannt da, weil das ist alles so ein bisschen auf einen Haufen. Also da, wo auch die Expo war, diese Glaspyramide, das ist quasi alles ein Areal. Da bist du einfach nur so einmal ums Eck, 50 Meter hoch und da war schon der Start. Und das war natürlich super spannend auch, aber entspannt einfach, dass man nicht nochmal irgendwo anders hin musste. Also einfach so von der ganzen Atmosphäre, von der Menschenmenge war es eben einfach angenehm. Und dann konntest du da eben entspannt hinlaufen in diesen Stadtbereich. Und das Einzige, was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ich bin ja diese 10 Kilometer gelaufen und stand Mitte vorne, so irgendwie.
Also und, im Startblock meinst du jetzt?
Ja, genau, im Startblock. Mhm. Und da war es schon ordentlich voll, weil man muss sagen, bei diesen 10 Kilometer gibt es verschiedene Wertungen. Es gibt einmal 10 Kilometer Individual, also Einzelwertung einfach. Dann gibt es 10 Kilometer Team und es gibt 10 Kilometer Corporate Teams. Das ist so ein bisschen wie beim B2Run hier in Deutschland, wo du mit deiner Firma irgendwie mitläufst. Und das machen richtig viele. Das sieht man dann auch, weil die natürlich alle gleiche T-Shirts anhaben. Das siehst du natürlich dann, keine Ahnung, diese Bank läuft und diese Schule läuft und voll diese schön, Airline und das, ne, also es ist wie bei uns so klassischer Firmenlauf. Und da waren natürlich richtig viele und das machen die natürlich hauptsächlich zum Spaß. Da ist natürlich wirklich so, wir machen das einfach gemeinschaftlich und haben eine gute Zeit. Und ich stand dann in diesem Startblock, hatte ja auch keine Ambition, also wollte halt einfach nur laufen, das genießen, habe das gefilmt, so ein bisschen mit meiner GoPro. Und was aber losging, also war richtig Stimmung, haben die auch richtig runtergezählt und Musik und Konfetti und nochmal Fontäne. Also das muss man sagen, auch wo wir da ankamen, in diesem Stadtbereich, Glaspyramide, Expo-Gelände, da war schon so ein DJ um 8.30 Uhr der hat schon irgendwie krass aufgelegt, so wie nachts irgendwie beim Coachella oder so. Der ist halt richtig steil gegangen. Aber das war so mega cool, weil da halt schon so richtig die Stimmung war einfach.
Ja, großartig.
Und da war einfach gute Laune. Und dann hast du halt dieses geile Panorama. Du guckst auf dieses Taurusgebirge, hast aber auch auf der anderen Seite das Meer, hast diese Stimmung. Also ich muss sagen, es war einfach stressfrei, aber trotzdem richtig gute Laune. Warm-up ging richtig ab, da haben die auch losgelegt und so. Naja, und dann waren wir eben in diesem, oder ich in diesem Stadtbereich, und da war auch richtig laut Musik und alle haben sich gefreut und haben angefeuert und dann runtergezählt und dann ging es halt los. Aber die sind halt alle gegangen. Also ich hätte mich tatsächlich ganz vorne hinstellen müssen. Also wenn ich meine ganz vorne, meine ich wirklich ganz vorne, also so zweite Reihe. Die sind halt alle gegangen, manche hatten noch so Kinderwagen oder Rucksäcke, so richtig große Rucksäcke, so 4U-Tonnen, die man aus der Schule kennt, so auf und sind halt von Anfang an einfach gegangen. Und
ja, weil es so ein Gemeinschaftsevent ist.
Ja, so, und das wusste ich halt nicht. Und obwohl ich jetzt keine Ambition hatte, irgendwie eine Bestzeit zu laufen oder irgendwas zu reisen, sage ich mal, willst du ja trotzdem rennen oder willst du ja vorankommen.
Auch, ne? Ja.
Und da habe ich natürlich, ich habe auch, glaube ich, über 2 Minuten gebraucht, um erstmal über diese Matte zu gehen, was schon wirklich lang war, weil so weit hinten stand ich dann auch wieder nicht. Und auch dann, als ich über der Matte war, kam ich überhaupt nicht voran, weil die natürlich alle gegangen sind. Da musst du ja erstmal dich so vorbeitrippeln und so vorbeijoggen. Und also für alle, die vielleicht mal vorhaben, da zu laufen und die 10 Kilometer, stellt euch wirklich, wenn ihr rennt, also wenn ihr unter einer Stunde rennt, würde ich sagen, würde ich mich schon mal ganz vorne hinstellen. Weil die sind eben da ja gegangen.
Das gleiche gilt für den Anker Wattläufe. Da gehen auch alle.
Ja. Ja, das ist dann wieder eine andere. Es ist aber eine ganz andere Sache als, da habe ich hab sogar
Du hast es sehr gut verglichen mit diesen Firmenläufen.
Ja.
Weil da habe ich das bis jetzt auch immer erlebt, dass als ich die ersten Male daran teilgenommen habe und ich bin ja auch keine superschnelle Maus, aber ich will dann halt auch losrennen und die gehen los und dann rennst du den fast einfach in den Rücken rein, was für die doof ist, für dich selber doof ist, für alle anderen doof ist, weil dann einfach so zwei Ansprüche, sage ich jetzt mal, aufeinandertreffen. Selbst wenn du sagst, du willst keine PB laufen, willst du ja trotzdem vorwärts kommen. Du willst laufen, rennen und eben nicht gehen. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig. Aber ja.
Ja, ich meine, es war letztendlich dann okay, kommst dann irgendwann halt vorbei. Aber es war noch lustig, weil ich habe noch ein Video gemacht, das habe ich aber nie gepostet, weil es irgendwie nicht reingepasst hat. Da habe ich dann noch so ein Selfie-Video gemacht und gesagt, gehen hier langsamer los als bei einem Ultra-Trail. Das ist ja wirklich so. Ich musste dann so an Gran Canaria denken, wie die da alle losgepaced sind. Und dann da bei dem 10-Kilometer-Lauf sind alle losgegangen. Ich dachte, irgendwie ist das voll die verdrehte Welt. Und ja, aber ich kam dann zum Glück ganz gut durch. Es wurde dann anfangs auch erstmal breiter und ging dann halt. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt hätte Bestzeit laufen wollen, wäre das nichts geworden. Also dann hätte ich das nicht mehr aufholen können. Aber hätte man vorne gestanden, wäre das, glaube ich, könnte man Bestzeit laufen. Also man muss schon ein bisschen gucken, weil es auch so durch engere Gassen geht. Und natürlich durch die Altstadt, da hast du eben mal ein Schlagloch oder mal komische Kopfsteinpflaster. Aber so prinzipiell ist es eine flache Strecke, du hast da keine Höhenmeter. Das heißt, das könnte man schon schaffen. Ja, dann habe ich mich dann so durchgeahlt und durchgeschlängelt und dann ging das eigentlich auch. Und dann bin ich auch wirklich immer weiter vorgekommen und ich war dann wirklich auch am Ende, so die letzten 2-3 Kilometer tatsächlich, waren um mich herum halt wirklich dann noch wenige Leute. Also das wurde dann wirklich von so richtig, richtig vielen auf wirklich wenig. Und das ist ja eine Wendestrecke, also auch der Marathon, die 10 Kilometer der Halbmarathon gehen auf der gleichen Strecke wie der Marathon sozusagen. Nur, dass der Marathon also weiter rausläuft und dann hinten wendet. Und wir haben auch so einen Wendepunkt gehabt. Und dann hast du eben alle gesehen, wie sie dir so entgegengewandert sind und halt diese paar Leute auf der anderen Seite dann halt gerannt sind. Dann hat sich das sehr auseinandergezogen, was dann echt auch cool war, weil man dann natürlich auch wieder mehr Platz hat. Und dann sieht man halt auch ein bisschen was von der Stadt. Also du bist wirklich, wie gesagt, durch so enge Gassen gelaufen. Dann hast du aber auch mal Blick aufs Meer gehabt, dann wieder auf die Berge. Also es war für so einen Zehner recht abwechslungsreich, muss ich sagen. Und du hattest auch einige.
Du musst erstmal einen Zehner finden, wo du gleichzeitig auf die Berge und ins Meer gucken kannst, ne?
Ja, also.
Ist schon Premium, ne?
Ja, ja, ist schon ganz cool. Also muss man schon sagen. Also es ist trotzdem, finde ich, jetzt nicht so. Also ein optimaler Untergrund, weil das eben jetzt nicht so ein feiner Asphalt ist, wie wir ihn jetzt vielleicht von manchen Strecken hier kennen, ne? Weil du natürlich auch so diese Platten und Schlaglöcher teilweise hast. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Aber prinzipiell ist das schon möglich. Dann hast du echt eigentlich eine abwechslungsreiche Strecke für die 10. Ich kann natürlich jetzt nicht für den halben oder für den Marathon sprechen, aber da war es wirklich kurzweilig dadurch auch, ne, weil es mal eine Kurve gibt, dann geht es dann mal darum, dann guckst du mal kurz aufs Meer. Und dann gab es auch Bands und Stimmung und da waren so ganz mega cool kostümierte Leute, sahen ein bisschen aus wie so welche aus Rio vom Karneval, so, so ganz große so Kopfschmuck und so Glitzer-Sachen an, also total lustig waren die auch. Dann gab es eben ein paar Bands, also ich glaube, es waren gar nicht so viele, durch diese Wendeschleife hast du, glaube ich, die
zweimal,
aber dadurch hast du das Gefühl, es gibt halb viel.
70 Bands da gewesen.
Ein ganzes Konzert so ungefähr. Also deshalb war es eben dann auch unterhaltsam und wurde quasi musikalisch untermalt, das Ganze. Das war auch schön. Also ich meine, ich habe ja auch ein Video, glaube ich, gepostet auf Insta. Da habe ich so diesen Lauf so ein bisschen mal gefilmt mit meiner GoPro. So Kilometer 1, 2, 3 und so ein bisschen die Highlights gezeigt. Dann kommst du halt irgendwann schon ins Ziel rein. Da läufst du dann am Ende nochmal so eine Art durch so einen Park und bist dann im Ziel. Und dann bin ich schon so Zieleinlauf, dachte ich schon so, ach krass, irgendwie ist hier gar keiner so richtig, also Leute schon am Rand, aber nicht auf der Strecke. Ich dachte, okay, vor und hinter mir waren irgendwie kaum jemand. Ich habe nur hinter mir gesehen, dass plötzlich einer angesprintet kam. Ich wollte auf keinen Fall, dass der mich natürlich überholt. Das heißt, ich habe dann auch mal Gas gegeben, musste die GoPro dann ausmachen, konnte ich gar nicht weiterfilmen und bin einfach reingerannt. Dann war es quasi eigentlich auch schon vorbei. So 10 Kilometer gehen ja dann trotzdem schnell irgendwie um. Und ich war dann irgendwie aber auch froh. Aber es lief richtig gut. Also für das, dass ich ja wirklich diesen Ultra noch in den Beinen hatte und auch so ein bisschen Reisemüdigkeit und viel Stress so zwischen diesen Reisen, lief es tatsächlich viel, viel besser, als ich so dachte. Und ich bin halt ohne Stress gerannt, hab gefilmt, hab zwischendrin was getrunken, bin sogar zum Mülleimer und hab meine Flasche weggeschmissen. Also hab mir da wirklich gar keinen Stress gemacht. Und bin trotzdem irgendwie 47 Minuten 19 oder so, es war gar nicht mehr so langsam. Und bin noch 6. Frau geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch, 6. Frau, geil. Dafür, aber, dass du völlig ohne Ambition gelaufen bist.
Ja, man muss natürlich sagen, also ja, Butter bei die Fische hier, also müssen ja ehrlich bleiben. Im Corporate Teams, in der Corporate Teams Wertung, 6. Frau. Weil es gibt dann, also wenn du dich für Individual anmeldest, dann kommst du in diese Wertung, wenn du bei Teams bist, in Teams. Und ich habe quasi in der Corporate-Wertung bin ich 6. von 800 aber geworden. Also das zeigt aber auch, dass es halt wirklich so eine, ja, gemütliche
Spaßveranstaltung ist. Und das meinen wir nicht despektierlich, sondern wirklich einfach so,
aber ist ja auch mal, ist ja auch mal cool. Also ich meine, hätte ich mich jetzt angestrengt und hätte nicht gefilmt und hätte das jetzt vielleicht voll ernst genommen, hätte noch ein Gel genommen oder so, wäre ich vielleicht auch noch weiter vorgekommen oder so. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, dass man auch allgemein, wenn man jetzt ambitionierter ist, da glaube ich auch im Marathon und im Halbmarathon eventuell schon auch da so relativ weit vorne mitlaufen kann.
Ja, ich glaube schon. Ein bisschen so der Geheimtipp, wenn man doch nochmal bei einem großen Lauf, es ist ja einfach, ein Teil ja sagt zumindest sehr vielen Leuten was, mehr als der fehlende Tiergartenlauf. Wenn man da nochmal irgendwo was reißen möchte und jetzt nicht die 10 Kilometer in 35 Minuten dafür laufen muss, ist vielleicht ein Teil ja nochmal so ein Tipp.
Ja.
Ich meine, was ist das auch für eine geile Geschichte, wenn du auf einer Party stehst und einfach mal so drops, irgendwie so, ja, ich bin dann irgendwie so dritte geworden beim 10-Kilometer-Lauf in Antalya und alle so.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, ich hatte mal geguckt, bei den Marathon-Ergebnissen, glaube ich, war die dritte Frau 3 Stunden 35. Also okay. Normalerweise hat man ja bei so größeren Events, das ist ja auch 2 Stunden 45.
2 Stunden 35.
Ja, so ja. 2 Stunden 50, sowas. Halbmarathon habe ich jetzt nicht ganz so mitverfolgt, aber ich meine, man sieht es ja an meiner Kilometerzeit, 10-Kilometer-Zeit. Ja, also bei Individual, weiß ich nicht, ist sogar eine Frau, glaube ich, 30 Minuten oder 31 Minuten gelaufen. Also das ist natürlich schon eine ganz andere Liga. Aber ansonsten so, ja, kann man da zumindest schon mal auch vielleicht Beste oder bester Deutscher werden. Das ist ja auch immer noch so eine Sache.
Ja. Geil. Coolio. Gab es eine Medaille?
Natürlich gab es eine Medaille. Das gibt es auch noch im Preis mit drin. Fragt mich nicht, ob jeder die exakt gleiche bekommen hat. Ich kann ja nur von meiner reden.
Erzähl von deiner.
Ja, schön. Also ich habe eine Abstimmung gemacht bei Insta. Da waren die Meinungen eher geteilt zwischen mega cool und geht so und naja. Und
beschreib sie doch mal kurz.
Rund, silber oder was, ne? So, die hat, glaube ich, so eine Aussparung in der Mitte. Die ist relativ schlicht. Ist jetzt nicht mega das spektakuläre Design. Aber ich finde einfach für einen, also man muss ja auch überlegen, für einen 10-Kilometer-Lauf, was ich da alles gekriegt habe, diesen Rucksack, zwei T-Shirts, die Medaille. Also ich meine,
Pasta-Party, ne?
Ich sag's ja immer wieder, weil da hat dann auch irgendjemand gesagt, so ja, da vor Ort, so ja, die Medaille, ach, ist schon ganz cool, aber die letztes Jahr war irgendwie wohl schöner oder so. Und da habe ich gesagt, ey Leute, ich bin schon beim UTMB die 100 Meilen gelaufen und da kriegst du nicht mal eine Medaille. Also, ne, haltet mal einen Beifall.
War das die Fließjackengeschichte?
Das war die Fließjackengeschichte. Das habe ich denen dann auch erzählt und habe ihnen auch ein Bild der Fließjacke gezeigt. Also, wollt ihr nochmal über die Medaille motzen? Diskutieren. Oder seid ihr jetzt zufrieden? Ja. Nee, also wie gesagt, das ist einfach ein rundum gelungenes Event, würde ich sagen, weil es einfach nicht übertrieben groß ist. Die Wege sind eben nicht weit, weil das alles da in diesem Bereich stattfindet. Mhm. Auch das Ziel ist dann da. Und also in der Nähe, dann geht man halt so durch und dann kriegt man auch Wasser, dann kriegt man Orangen, Essen. Also da gab es auch Zielverpflegung richtig viel. Dann ist man eben schon wieder in diesem Expo-Gelände, an dieser Glaspyramide. Und das ist super. Und ich fand es auch richtig krass, obwohl es ja eher so ein Event ist, wo jetzt nicht alle möglichen Deutschen hinfliegen, wie vielleicht New York-Marathon oder so.
Ja.
Waren doch einige, die mich erkannt haben. Also es war für die Größe des Events, waren es viele Leute, die mich angesprochen haben. Also liebe Grüße an alle, die vielleicht zuhören. War richtig cool, die alle getroffen zu haben und auch mit denen ein bisschen zu plaudern. Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob sie das hört, den Podcast, weil ich habe es auf Instagram einfach nicht gefunden, diese Message. Wir haben uns getroffen an der Expo, also bei der Startnummernabholung.
Mhm.
Und sie hat so gesagt, dass sie mich verfolgt hat mit der Challenge, mit der Marathon-Challenge. Und dann war auch ihr Mann noch dabei. Und die beiden wohnen in Rot. Und haben gesagt, wenn wir mal einen Schlafplatz in Rot brauchen, weil das ja zum Triathlon immer ausgebucht ist, ja, sind wir herzlich eingeladen, bei dem im Haus zu pennen. Und ich habe gesagt, tatsächlich ist Dennis ja dieses Jahr bei Rot dabei. Und wir haben, glaube ich, tatsächlich keine Unterkunft oder haben nur irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er da, irgendwas hat er da außerhalb gebucht, aber keine Ahnung. So. Und ich habe gesagt, wir würden das Angebot auf jeden Fall gern annehmen und habe gesagt, ja, schreib mir mal bei Insta. Und ich weiß nicht, ob sie mir entweder noch nicht geschrieben hat oder ich diese Message nicht finde oder nicht sehe, aber falls du zuhörst, schreib mir bitte nochmal, gern auch hier Spotify-Kommentare, weil das kann ich ja in Spotify sehe ich alle Kommentare sozusagen. Also kriegt das auch angezeigt. Oder bei Insta nochmal oder so, weil wir würden tatsächlich.
Oder E-Mail-Adresse.
hallo@runskills.de. Ja, also wir würden das Angebot tatsächlich gern annehmen, falls es noch steht, natürlich. Nur unter der Voraussetzung.
Liebe Menschen aus Rot, bitte, bitte.
Meldet euch, Hilfe. Aber ich meine, das war halt super nett, da ein paar Leute zu treffen. Ich habe auch mit ein paar geschrieben über Insta. Die habe ich dann zwar leider nicht gesehen, weil du kannst jetzt auch nicht alle immer zufällig treffen. Ich habe zwar gesagt, vielleicht sieht man sich auf dem Gelände, weil das eben nicht so groß ist, aber dann sind am Ende ja doch ein paar Leute, die da rumlaufen. Also waren doch schon ein paar da. Also war ich echt erstaunt und viele haben auch gesagt, sie verbinden das gerade mit einem Urlaub oder manche haben da auch eine Ferienwohnung in Antalya und haben gesagt, sie sind eh über den Winter da. Also war echt cool, weil es so, es hatte, obwohl es ja nicht meine Heimat ist oder irgendwas, so einen kleinen familiäreren Touch gehabt tatsächlich. So. Das, was ich eigentlich nur habe, wenn ich so beim Sachsen-Trail laufe, wo man so viele Leute dann kennt und wo man so quatscht und dann auf einer Wiese sitzt, in so einem Sitzsack, so, das hat man ja oft bei diesen großen Events nicht. Und das hat mir schon gefallen. Es war einfach angenehmer und weniger stressig.
Das klingt doch super.
Das ist super.
Doch, klingt doch schön als so ein schöner Abschluss deines sehr intensiven Start in dieses Jahr oder in diese Racing-Season auf jeden Fall. Das ist jetzt nochmal so einen runden, gemütlichen Abschluss hatte mit ein paar Sonnenstunden und einem sehr entspannten Race.
Auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, wenn ihr in Antalya seid, gönnt euch wirklich Chai und Izmir Bomber. Also auch die Mischung ist nicht so schlecht, weil Chai ist ja ein Schwarztee, das heißt auch ein bisschen bitterer, ne, so, sag mal.
Ja, ja.
Ein bisschen bitterer und dann dieses süße Gegenstück, so, das passt eigentlich ganz gut. Ist jetzt mein absoluter Low-Budget-Geheimtipp, weil so viele Geheimtipps habe ich leider nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, schaut euch die Umgebung an. Taurusgebirge, wenn ihr Skifahren wollt, geht da mal Skifahren. Also man kann einfach so viel machen und es ist so viel mehr, aber man kann natürlich auch mal am Strand lang gehen. Meine Mutti hat noch ihre Füße ins Wasser gehalten und meinte so, es ist ehrlich gesagt gar nicht so kalt. Sie meint, es ist eigentlich richtig angenehm. Also es ist wirklich vielseitig für alle möglichen Leute. Und wie gesagt, es war für mein Empfinden ein günstiges Leben da für uns. Also mit Essen gehen und einkaufen und so. Und eben super nette Leute. Und deshalb kann ich nur sagen, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich weiß ja auch, und du weißt es ja auch, Aline, es gibt in der Türkei sehr, sehr viele schöne Läufe, Ultraläufe. Also da ist, glaube ich, noch richtig viel, was man entdecken kann.
Ja, es ist auch, ich glaube, es ist noch so ein bisschen so ein, wie nennt man das, Hidden Gem oder so? Noch so ein unentdecktes Juwel. Also es gibt noch ganz viele andere Läufe in der Türkei, die ich auch noch, wo ich auch noch mit liebäugle, weil die einfach coole Features haben. Der Istanbul-Marathon zum Beispiel, wo man über die berühmte Brücke zwischen Asien und Europa laufen kann.
Kappadokia Ultra Trail.
Na, also da ist, glaube ich, noch richtig vieles, worüber man nicht so spricht, weil man dann doch ganz gerne nur auf die Majors schaut, nur auf die Großen. Ne? Ich glaube, da gibt es echt noch viel zu entdecken. Mhm. Und ich fand das jetzt auch gerade sehr, sehr spannend mit diesem Trailrun, was du gerade sagtest, mit dem Ultra. Deswegen vielleicht einfach mal als Abschluss noch die letzte Frage. Wird Antalya dich wiedersehen oder die Umgebung für einen Lauf?
Also die Türkei wird mich auf jeden Fall wiedersehen, weil da gibt es ein Rennen, was in meinen Top 5 auf jeden Fall noch steht, was ich mal machen will. Wenn ich mir das alles mal so angucke, auch diesen Lykischen Weg, der ja dann in Antalya rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob man da immer nur in die eine Richtung geht, aber auf jeden Fall ist es meist so, dass man in Antalya rauskommt. Ist eigentlich auch ein geiles Projekt, mal zu sagen, man rennt es mal oder so. Also es gibt da natürlich wieder super viele Sachen, aber ihr wisst ja selber, es gibt so viele Sachen.
Auch zu viele Ideen für so wenig Leben.
Genau, und auch hier gibt es ja so viel zu entdecken in seiner eigenen Heimat. Also weil du ja vorhin so rumgespoilert hast, spoilere ich jetzt auch einfach nochmal. weil wir gerade über diesen lykischen Weg gesprochen haben, diesen Fernwanderweg, der 500 Kilometer lang ist. Ich plane tatsächlich auch nochmal so ein DIY jetzt im, ich weiß nicht, April, Mai. Es kommt so ein bisschen drauf an, zeitlich, wie es sich ausgeht. Auch etwas über mehrere Tage zu machen. Das hat mich jetzt irgendwie komischerweise an diesen lykischen Weg so ein bisschen erinnert, weil ich glaube, so die Idee ist ungefähr das Gleiche. Genau, dadurch, dass das noch nicht so 100% feststeht, wann und wie und wo ich das mache. Also wo, weiß ich.
Das Schöne ist doch so ein bisschen, ich erinnere mich so ein bisschen an unseren, ich glaube, im Dezember haben wir den aufgenommen, über das, was 24 so ein bisschen ansteht. Ich weiß gar nicht mal, ob das der Rückblicks-Podcast war, aber wir haben auf jeden Fall über dieses Jahr gesprochen. Wir haben alle gesagt, wir möchten gerne mehr DIY-Projekte machen, wir möchten gerne Sachen in Eigenregie machen, wo wir selber die Grenzen setzen, die Regeln setzen. Und ich finde es einfach gerade großartig, dass wir das wirklich machen, dass wir das nicht nur gesagt haben, dass wir das machen, sondern dass es wirklich auch umsetzen. Das ist ziemlich cool.
Das wäre dann schon mein zweites DIY ja nach La Gomera tatsächlich in diesem Jahr. Das zählt ja auch als DIY.
Definitiv.
Auch wirklich liebe Grüße an alle, die darauf geschrieben haben, dass sie inspiriert worden sind, das auch mal zu machen. Finde ich richtig geil. Also go for it, es ist wirklich super. Bin jetzt so in love mit den Kanaren, dass ich ja nächstes Jahr auf jeden Fall überwintern will. Da ich möchte jetzt auch endlich so ein Überwinterrentner werden auf den Kanaren. Nur
mit Mitte 20, ich möchte da Rentner.
Nächstes Jahr bin ich fast 40, also, warte mal, nächstes Jahr ist was denn das für ein Jahr? Na gut, da habe ich noch
25.
Zeit. Ja, aber ich sage so, es ist, egal. Es steht noch viel an. Wir schauen, wir machen jetzt auf jeden Fall einen Cut, wir gehen jetzt ein paar pennen. Genau, checkt einfach mal aus, Rantalia kann man googeln, Website haben die auch, könnt ihr euch ja mal angucken, was es da so gibt. Instagram haben die, glaube ich, auch. Ansonsten bei mir mal reinschauen, diese Reels gucken oder mich fragen, was auch immer.
Gut.
Punkt aus
Ende. Vielen, vielen lieben Dank für diese kleine Urlaubsstunde und Gülle.
Gülle, Aileen.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.